dass es kommt echt an und man spürt eure Beziehung zu Jesus. Echt, ganz herzlichen Dank dafür. Ganz toll. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch ganz herzlich hier in Bremen. Ich komme aus Rödinghausen, aus einem Dorf, nicht mal 10.000 Einwohner. Im Vergleich zu Bremen richtig klein, aber da geht die Post ab, das kann ich euch versprechen. Gott ist so, so gnädig und es ist so viel Gnade, die wir wirklich dort erleben. Das ist wirklich ein Geschenk, dass wir Gemeinde dort bauen dürfen und ich bin jetzt schon 16 oder 17 Jahre dort als Pastor unterwegs. Gebürtiger Brasilianer, für die mich nicht kennen, und um die 20 Jahre in Deutschland. Genau. Heute Morgen habe ich euch wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, aus dem Wort Gottes natürlich. Und ich glaube, es ist auch etwas für jeden dabei. Ich habe für euch gebetet und bin echt gespannt, was Gott so hat für den Einzelnen. Wenn du mich heute Morgen die Frage stellen würdest, Adjusung oder Adi, brauchst du ein Wunder in dein Leben, da würde ich glatt sagen, Adi, oder ich würde glatt sagen, ja, ich brauche es und sogar ein paar mehr. Und wenn ich jetzt euch fragen würde, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch ein Wunder brauchen. Ich habe schon ein Nicken gesehen. Und wenn ich meine Gebetsliste so durchgehe, dann gibt es wirklich eine Menge an Menschen, die ich lieb habe, an Menschen, die mir nahestehen, an Menschen, die meine Nähe sind, die ein Wunder brauchen, die gerade ein Wunder Gottes brauchen. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes in unsere natürliche Welt hinein. So würde ich es ganz einfach definieren. Gott greift aus der himmlischen Sphäre in unser Alltag, in unser natürliche, in dein und in mein Leben, übernatürlich in der natürliche Welt hinein. Gottes Wunder sind aber nicht nur in Gottesdienste zu erwarten, evangelistische Veranstaltungen oder in besondere Gottesdienste. Ich sehe immer wieder so, wo Gemeinde so Werbung machen für irgendwie Heilungsgottesdienste. Nein, ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wunder geschehen, da, wo sie gebraucht werden. Amen. Ganz einfach. Sie geschehen dort, wo Menschen sie brauchen. Da greift Gott ein. Gott will in dein und in mein Haus, in Lebenshaus eingreifen. Und ich habe gebetet für uns, Gott, greif mit ein Wunder in das Haus meiner Geschwister ein. Da meine ich im doppelten Sinne, in dein echtes Haus, in dein Zuhause, in deine Familie, bei deinen Lieben, aber auch in dein geistliches Haus. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus als dein Retter und Erlöser angenommen hast, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, in dir lebt der, der Wunder tut. Hey, das Wunder liegt eigentlich in dir selbst. Und Gott wirkt Wunder da, wo sie gebraucht werden. So, ich wurde durch eine Geschichte, und ich bitte euch darum, nicht abzuschalten. Weil jetzt, man hat ja, und ich sehe ja einige von euch, sind älter als ich und vielleicht auch wahrscheinlich schon länger unterwegs im Glauben als ich. Und gleich, wenn man so eine Geschichte hört, dann hat man gleich Schublade auf, schon die 3, 4 Punkte, die man auch schon gehört hat oder selbst eine Predigt gehört hat. Ich möchte euch ermutigen, einfach mal alle Schubladen zulassen, einfach mal gucken, was will der Geist Gottes mir heute Morgen sagen. Mich hat dieser Text ganz neu ermutigt, ganz neu gestärkt und ich glaube, es ist auch etwas für euch dabei. Es ist, geht darum, um die Speisung der 5000. Es ist die Geschichte, es ist das Wunder oder einer der 4 Wunder, das in allen 4 Evangelien auch berichtet wurde. Das heißt, das hat schon was, eine Bedeutung deshalb, man wollte unbedingt, dass es vorkommt in Johannes 6, in Lukas 9, Matthäus 14 und ich werde jetzt aus Markus Kapitel 6 euch diese Geschichte vorlesen. Schon vorweg, wenn wir hier von 5000 sprechen, dann lass uns einigen, hier geht es nur um die Männer, wurden damals gezählt, lass uns einigen, ihr habt vor Augen eine Gruppe von circa 20.000 Personen. Damit man so ein Bild hat, da streiten sich die Theologen 15, 25 und die ganz Optimisten, die sagen 30, keine Ahnung, aber lass uns bei 20 bleiben, es war auf jeden Fall eine Menge mehr als heute Morgen. Okay, und die haben zugehört und die haben hier etwas mit Jesus Christus erlebt. Das heißt aber nicht, dass Gott auch heute Morgen sich nicht offenbaren will. Davon bin ich überzeugt. Denn wo 2 oder 3 sich in seinen Namen versammeln, da ist er unter uns. Und er ist hier. Und davon bin ich überzeugt, dass er uns segnen will. Die 12 Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihre Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Und deshalb fuhren sie mit dem Boot in eine entlegene Gegend, um allein zu sein. Aber das hatten viele Leute beobachtet. Aus allen Dörfern liefen sie dorthin und kamen sogar noch vor Jesus und seinen Jüngern am Seeufer an. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Und gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt doch die Leute weg, damit sie in den umliegenden Dörfern und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um alle zu verpflegen, fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch, erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Da ordnete Jesus seinen Jüngern an, dass sie die Leute in Gruppen im Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppe von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit sie es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ es auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Danke, Jesus, für dieses Wort. Ich bete einfach, dass du gerade jetzt unsere Herzen und unsere Ohren öffnest und dass wir wie Jünger und Jüngerin zuhören und verstehen, was du uns durch dein Wort, durch dieses Wunder hier sagen willst an diesem Tag. Amen. Ich habe meinen ersten Punkt beschrieben mit, wir gehen jetzt an einen einsamen Ort oder Klammern auf, Teamzeit oder Teambesprechung, aufatmen. Markus und Lukas, einer der 4, die die Evangelien geschrieben haben, sie haben uns gezeigt, dass die Jünger unterwegs waren zu zweit und hatten einen Missionseinsatz. Ich weiß nicht, wer von euch schon einen Missionseinsatz hatte, aber wenn man so zurückkommt von so einem Missionseinsatz, einmal ist man richtig müde, normalerweise, gleichzeitig ist man aber voll. Deine Herzen sind voll und man möchte mit jemand sprechen darüber. Also es ist einfach so, man möchte darüber berichten. Und ungefähr so war die Situation gewesen, das war einer der 3 Gründe, warum Jesus hier sich mit den Jüngern zurückziehen wollte. Sie waren unterwegs gewesen, sie haben ganz viel erlebt, aber sie waren auch müde, brauchten Erfrischung. Sie wollten auch wahrscheinlich so ihre Zeit, ihre Siege, aber auch ihre Niederlagen mit Jesus besprechen und gucken, wie geht es weiter? Wo haben wir Wunder erlebt? Wo haben wir das getan, was du uns beauftragt, Jesus? Wo waren wir nicht mutig genug und so weiter? Teambesprechung. Das war einer der Gründe, warum Jesus gesagt hat, okay, komm, wir ziehen uns zurück. Hier ist ein Gehen und komm, hier sind ständig Menschen. Wir ziehen uns zurück, um zu gucken, was ist der nächste Schritt. So, dann sagt Jesus, lass uns doch zur Ruhe kommen. Aber es gab noch einen zweiten Punkt und das wird oft, wenn man das so schnell liest und den Kontext der Bibel nicht betrachtet, unterschlägt man das und man merkt es nicht. Es gab noch einen politischen Grund und es gab noch einen emotionalen Grund, warum sie sich hier zurückziehen wollten. Der politische Grund war, die hatten eine ganz schwerwiegende, eine traurige Nachricht auch erhalten und zwar, dass Herodes, der Landesfürst, der hat nämlich Jesus gehalten für den auferstandenen Täufer Johannes. Er hat nämlich geglaubt, okay, dieser Mann, den ich unschuldig, den ich ohne Gerichtsprozess enthaupten lassen habe, der ist jetzt wieder lebendig. Und wenn die Jünger auch daran das gehört haben und geglaubt haben, dass der Herodes das glaubt, das hat was mit ihnen gemacht. Sie hatten einfach, sie wussten nicht, wie gehen wir damit um, wie gehen wir in der Öffentlichkeit damit um. Man merkte, Jesus spürte das, seine Jünger brauchen dringend Ruhe. Komm, ihr kommt gerade von euren Einsatz, wir haben dieses politische Thema gerade, wir wissen nicht, was wirklich mit Herodes los ist, wir ziehen uns zurück. Das Dritte und ganz Wichtige meines Erachtens ist, es gab noch eine emotionale Ebene. Johannes, der Täufer, er wurde ermordet, er wurde enthauptet und wer die Bibel kennt, der weiß, dass einige, die Jesus jetzt nachfolgten, bevor sie Jünger Jesus wurden, waren sie Jünger von Johannes gewesen. Die Bibel beschreibt uns sehr deutlich, dass es der Andreas und sein Bruder Petrus und könnte sogar sein, das kann man nicht so 100% sagen, aber in 1. Johannes 35 könnte man, wenn man das liest, könnte man denken, okay, selbst Johannes war auch ein Jünger von Johannes den Täufer vorher gewesen. Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. So, das sind so die drei Gründe. Wir brauchen Teamzeit, wir haben einen politischen Aspekt, aber die emotionale Ebene. Kommt es auch noch dazu, dass Jesus ja gerade seinen Cousin verloren hatte? Das war ja Johannes, der Cousin. Merkt, in welcher Situation sie stehen. Jesus hätte jeden Grund gehabt zu sagen, wir brauchen jetzt eine Auszeit. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, Jünger, lass uns rüberfahren auf die andere Seite des Ufers und lass uns eine Auszeit nehmen, eine Zeit zum Auftanken, eine Zeit zum Besprechen, eine Zeit darüber nachzudenken, auch eine Zeit des Trauerns. Auch das ist hier deutlich und wir wissen es, wer trauert, jemand verloren hat, der schon nah war. Man braucht eine Zeit des Trauerns, eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit des zur Ruhe zu kommen. All das ist der Kontext, man liest es ja so schnell rüber, und das ist der Kontext, in dem hier sich die Geschichte befindet. Aber Jesus, und das ist so, das ist unglaublich, wie Jesus hier reagiert hätte. Wenn ich Jesus gewesen hätte, hätte gesagt, komm, schick alle weg, wir brauchen unsere Zeit. Aber Jesus reagiert nämlich anders, ist auch gut so. Und Jesus erteilt uns hier eine sehr wichtige Reaktion. Seine Reaktion war, er war barmherzig. Er hat Barmherzigkeit geübt und es steht, er sah sie an. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Er hat nicht nur Erbarmen gehabt, er hat nicht nur sie angeschaut, es war nicht nur auf die emotionale Ebene, weil es viele da bestimmt dazwischen war, die einfach nur so oberflächlich ihm jetzt nachgefolgt sind. Aber er erbarmte sich und zwei von den Berichten sagen, er lehrte sie, er nahm sich Zeit, um das Alte Testament, um sie zu lehren, um zu erklären. Er erbarmte sich über sie, er heilte die Kranken. Und er gab nicht nur geistliche Nahrung, sondern, wir haben die Geschichte gehört, er gab ihnen sogar etwas zu essen. Okay, das war etwas Vorübergehendes, nach 4 Stunden hat er wieder Hunger. Aber er erteilt uns hier eine wichtige Lektion, ich habe mehr als nur Nahrung für den Alltag, sondern ich habe geistliche Nahrung für euch. Und hier, lasst mich mal sagen, hier sehen wir auch den Herzschlag Gottes. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sein Herzschlag ist Barmherzigkeit. Sein Herz ist, Menschen zu heilen, zu berühren, ihnen geistliche Ernährung zu geben. Er zieht uns Menschen an sein Herz. Und lass mich mal ganz persönlich jetzt werden. Wenn du auch die Woche, vielleicht sitzt du hier und du hast deine Bibel die Woche gar nicht geöffnet. Vielleicht sitzt du hier und du hast die Woche nicht Zeit gehabt, um nicht mal gerade sagen wir, ein Dankgebet zu sprechen. Du warst so beschäftigt mit dir selbst. Ich möchte dir eins sagen, trotzdem hat er Zeit für dich. Weil das ist er. So ist er. Er ist barmherzig. Ich bin ein Gott und er ist bereit, sogar ein Wunder in dein Leben zu tun. Er schenkt uns lebendigen Glauben. Er möchte uns heute Erfrischung schenken. Er möchte uns heute berühren. Und dann kommt diese Lehrstunde und deshalb diese Gedanken heute Morgen. Dann kommen die Jünger zu ihm, wenn wir die Geschichte betrachten und sagen, der Ort ist einsam, die Stunde ist schon fortgeschritten, entlasse das Volk, schick sie doch jetzt nach Hause. Es wäre auch meine Reaktion gewesen. Hey, sieh, 20.000 Leute, Jesus. Jetzt gib mal ein Kommando. Es ist dunkel. Die Leute, die Kinder sind müde. Sie müssen zu Bett. Jetzt schick sie nach Hause. Das wäre die normale, logische Reaktion gewesen von jedem von uns. Und dann, was sagt er? Ich wäre paff. Mein Mund wäre aufgegangen. Er sagt ihnen, gibt ihr ihnen etwas zu essen? Es geht ja hier nicht nur, wahrscheinlich die meisten von euch wären schon überfordert, wenn ich mich jetzt zum Mittagessen heute einladen würde. Oh, ich habe ja nicht eingekauft, lass uns noch schnell was anderes, wir gehen nochmal in ein Restaurant. Keine Ahnung, wenn ich mich jetzt einlade, aber hier geht es um 20.000 Menschen und er sagt, gebt ihr ihnen doch etwas zu essen. Aber das ist die Lehrstunde des Meisters. Er möchte, dass wir verstehen, was Barmherzigkeit bedeutet. Ein Barmherzigkeit, allein das Wort Barmherzigkeit, ein Herz, hier steht auch das Barmherz, er hat ein Herz für die Leidende. Er hat ein Herz für dein Elend. Auf Portugiesisch heißt es Misericordia. Und da steht das Wort Miseriden. Misericordia. Für deine, Gott hat ein Herz für deine Misere. Gibt es auf Deutsch, ne? Das Wort Misere? Ist das Deutsch, ne? Ja, Gott hat ein Herz für deine Misere. Das heißt Barmherzigkeit. Und er sieht dich, er sieht deine Not und er sieht, wo du ein Wunder brauchst. Und er will damit die Jünger auch hier wachrütteln. Und ich möchte das heute Morgen auch tun. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Ist es okay, wenn ich meinen Sakko ausziehe? So. Wir sind ja heute Morgen, Sonntag, jetzt ist 11.15 Uhr hier zusammen. Und wie sieht es mit uns aus, wenn es um das Thema Barmherzigkeit geht? Ich will mal ein Experiment mit uns machen, okay? Sonntag für Sonntag treffen sich hier in diesem Raum 10.30 Uhr, und Andreas hat gesagt, er versucht es immer pünktlich zu starten, treffen sich Menschen, und ich bin davon überzeugt, es gibt Menschen, die jeden Sonntag sich hier treffen, die brauchen Ermutigung. Ja? Bin davon überzeugt, es gibt Menschen, die brauchen Gebete. Bin auch überzeugt, dass einige von euch heute Morgen so eine dicke, fette Umarmung gerade benötigen. Könnte sein. Der eine braucht Barmherzigkeit. Vielleicht sitzt auch der eine oder andere hier, der echt in finanzielle Not ist und der ein Ohr braucht, mit dem er spricht, wo er einfach mal ein Gebet jemand oder vielleicht sogar praktisch helfen kann. Vielleicht sitzt jemand hier, der gerade ein offenes Ohr braucht. Sitzen Menschen vielleicht hier, die brauchen ein Wunder. Kranke, die ein Gebet brauchen, Menschen, die mit Öl gesalbt werden müssten oder sollten, wie es das Wort Gottes uns sagt. Wenn jemand krank ist unter euch, dann gehe er zu den Ältesten und lasse für sich beten. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, wiederherstellen. Und könnte es sein, dass heute Morgen aus diesem Raum Menschen gehen, und es gibt ja einige, die stehen auf und sind sofort weg, ich kenne auch diese, aber könnte es sein, dass heute Morgen Menschen rausgehen und trotzdem immer noch mit zerbrochenem Herzen, ohne die Erfüllung, die sie sich erwünscht haben, rausgehen, ohne jemand, der für sie gebetet hat, sie sind krank, sie brauchen ein Wunder und keiner hat sie mit Öl gesalbt. Könnte es sein, dass wir nicht Barmherzigkeit gelebt haben? Wir sind so stark mit uns beschäftigt, dass wir maximal, und wir haben es nicht mal geschafft, unsere drei Bekannten, die wir sowieso Hallo sagen wollten und noch Sachen klären wollten für die Woche, dass wir Menschen übersehen, die gerade uns brauchen. Zumindest bringt es mir zum Nachdenken. Denk mal darüber nach. Und Gott offenbart hier sein Herz, das Herz des Vaters. Und sein Herz ist voller Erbarmen. Und hier möchte ich einen ganz wichtigen Aspekt hineinbringen. Erbarmen ist nämlich die Motivation des Wunders und nichts anderes. Nochmal, Erbarmen ist auch die Motivation für das Wunder. Er hat nicht gesagt, hier sind die zwei Fische. Und Leute, jetzt guckt mal. Wumm, Licht hier, da eine dunkle Wand, da noch Beleuchtung, da laut und jetzt kommt das Wunder. Hat er nicht gemacht. Die Motivation des Wunders war die Barmherzigkeit, war das Elend, war die Misere der Menschen. Könnt ihr den Gedanken folgen? Das ist das, was Jesus uns hier zeigt. Es war nicht eine Show abzuziehen, sondern Jesus wollte Menschen mehr geben. Er sah die Not und er konnte nicht anders. Er sah die Not der Menschen und er konnte nicht anders. Jetzt zeige ich euch noch was. Ich möchte mit euch einen Weg, ich finde ja die Geschichte von Johannes, wie er es aufgeschrieben hat, er gibt ein paar Details. Er schreibt, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus. Bei der anderen Geschichte haben wir gar keinen Namen jetzt. Hier kommt ein Philippus ins Spiel. Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Und Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedoch nur ein kleines Stück zu geben. Nur ein kleines Stück zu geben. Wer war Philippus? Philippus war derjenige, der, als er Jesus gesehen hat, zu Nathanael gelaufen ist und gesagt hat, wir haben den Messias gefunden. Und Philippus war auch einer der 12, der das erste Wunder von Jesus gesehen hatte. Und zwar das Wunder, was war das erste Wunder? Verwandlung Wasser im Wein. Die haben das gesehen, die haben das erlebt. Sie haben gesehen, dass Jesus Wunder tun kann. Und trotzdem ist sein Blick zuerst auf das, was er hat. Jesus fragt, gebt ihr ihm doch zu essen und stellt ihm auf die Probe und will sagen, fragt mich doch. Erkennt doch, dass ich derjenige bin, der Wunder tun kann, der den Vater bitten kann, aus der übernatürlichen Welt in der natürliche Welt, hier auf die andere Seite des Ufers, ein Wunder bewirken kann. Was macht Philippus? Der geht alle mal durch, alle 12 Jünger. Was habt ihr dabei? Wie viel Geld haben wir? Und er sagt, das reicht nicht. 200 Denare ist eine Menge Kohle. Und trotzdem reicht es nicht für 20.000 Personen. Er schaut auf seine Möglichkeiten. Es fixiert auf das, was er hat. Ich würde sagen, lieber Philippus, du brauchst ein Wunder im doppelten Sinne. Ein Wunder, dass du es erkennst, wer vor dir steht. Ist das nicht so, dass wir oft vergessen, mit wem wir unterwegs sind? Vergessen wir nicht viel zu oft, wer wir sind, dass wir Königskinder sind? Habe ich heute Morgen bekommen. Das vergessen wir viel, dass der in uns ist, das ist der Heilige Geist, das ist der Herr hochpersönlich, der wohnt in uns. Und der in uns ist stärker als der in dieser Welt. Und wir tun so, vergessen und schauen erstmal auf unsere Möglichkeiten. Wir schauen, was wir haben und sagen, Jesus, das reicht nicht. Okay, es gab noch einen zweiten Jünger, der gerade hier vorkam. Der hieß Andreas. Vielleicht gibt es auch ein paar Andreas, nicht nur in unserer Mitte. Es gibt so Andreas, die sind sehr, Andreas hier, der Jünger war sehr lösungsorientiert. Jesus hat gefragt, was hast du? Zack, ist er losgelaufen und hat geguckt, wer hat was? Und hat einen kleinen Junge angeschleppt. Und dieser kleine Junge hatte aber, wie viel? Genau. Er hatte aber etwas dabei. Aber er fügt, Andreas ist ja lösungsorientiert, der Andreas hier, nicht euer, natürlich auch. Aber er sagt, das, was hier ist, das reicht nicht für alle. Ist ja logisch. Also, aber auch er hat sein Glaube hier bricht zusammen. Er geht ganz logisch die Sache an. 5 Brote, 2 Fische, das ist viel zu wenig für so viele Menschen. Und dann stellt Jesus die Frage, und da möchte ich euch auf etwas ganz Wesentliches hinweisen und eine wichtige Lektion, die ich hier gelernt habe. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch, stellt Jesus die Frage. Ich möchte dir sagen, das ist die Aufforderung, die Jesus etwas deutlich machen möchte. Jünger, ihr müsst nur bringen das, was ihr habt und nicht mehr. Liebe Jünger, bringt nur das, was ihr habt und nicht mehr. 5 Brot und 2 Fische und nichts mehr. Deshalb ist meine Frage an dich, was hast du? Wenn es nur 5 Brote und 2 Fische sind und wenn es auch nur ein Brot und halber Fisch ist, aber bring das, was du hast. Bring das, was Jesus dir anvertraut hat. Und Jesus hat dir Gaben und Talente hineingelegt, natürliche, aber auch geistliche Gaben. Mindestens eine geistliche Gabe hat Jesus jedem von euch gegeben, das sagt uns Paulus. Jesus hat uns gegeben. Bring das, was du hast. Jesus ist offensichtlich nicht auf das interessiert, was wir nicht haben, sondern er möchte mit dem arbeiten, was du hast. Er macht aus dem, was du hast, aus den 5 Brote und aus den Fischen den Rest. Und du sagst, es ist so wenig. Das ist auch eine richtige Erkenntnis, denn was wir haben, eigentlich sind wir Bettler, wie Bettler, die Lehre, das ist eine Song geht so. Ne? Aber wenn wir ehrlich sind, sind wir eigentlich wie Bettler, aber durch Jesus sind wir Königskinder. Aber bring das, was du hast. Bring das, was du hast und den Rest tut er. Er ist offensichtlich hier interessiert, dass wir verstehen, dass er an uns, mit uns arbeiten will, mit dem, was wir haben. Weiterer Gedanke, eine Riesenoffenbarung für mich. Der Junge wird gefunden. Seid ihr noch da? Der Jünger wird gefunden. Ich meine gedanklich, ihr seid ja alle da, aber ich keine gedanklich. Der Junge wird gefunden. Und der Junge bringt das, was er hat. Und Jesus gibt dann gleich eine Anordnung. Hier wäre ich durchgedreht. Jesus sagt, teilt ihr in 50 und 100 auf. Hatten sie etwa schon was zu essen? Hatten sie über eine Lösung gesprochen? Nein. Über gar nichts. Davon hatten sie gesprochen. Jesus sagt ihnen hier, 50 und 100, und hier wäre es eine, alle Bibelkenner, hier gibt es auch einen Hinweis darauf, könnte man eine zweite Predigt halten. Im Alten Testament gibt es auch um die Stiftshütten, sollten sie sich in Gruppen sammeln. Es gibt auch diesen Hinweis hier, wäre eine Predigt für sich, der zweite Mose, der Hinweis auf Mose und Jesus als der gekommen ist und der sein Leben gab und so weiter. Eine Predigt für sich könnte man daraus machen. 4. Mose, Kapitel 2,2, könnt ihr gerne nachlesen. Aber hier, warum erzähle ich das? Dieser Gedanke, die 12 Jünger, sie sollen jetzt los und sie multiplizieren den Gedanken und sagen, 20.000 ist ja lang, bis man das organisiert hat. Organisiert euch jetzt in 50. Und wenn man diese Information weitergibt, das ist ja, kann ich mir vorstellen, es war richtig schnell auch, wie die Information war. Die hatten ja alle Hunger. Und er sagt, jetzt sammelt euch mal in 50 bis 100. Ich hätte meine Probleme da gehabt, weil sie ja das Ganze noch gar nicht gesehen hatten. Sie hatten noch gar nicht das Wunder erlebt. Sie hatten immer noch 5 Brote und 2 Fische. Es wäre so, wie wenn du mich einladen würdest für heute Mittag und du weißt, dein Kühlschrank ist leer. Und du würdest einfach in Glauben tun. Und du sagst, okay, in Gehorsam, wenn Jesus jetzt zu mir gesprochen hat, dann gehe ich jetzt. Ich möchte euch ein Zitat weitergeben von Martin Luther King, der hat einmal so gesagt, Vertrauen bedeutet, den ersten Schritt zu tun, auch wenn du die Treppe noch nicht ganz sehen kannst. Sie sind hier in Vertrauen gegangen. Sie haben etwas getan, weil Jesus es gesagt hat. Sie sind unterwegs, weil Jesus es aufgefordert hat, ohne zu wissen, was ist jetzt das Ergebnis. Und dann nimmt Jesus diese 5 Brote und diese 2 Fische und er dankt. Mein erster Beruf ist ja Lehrer und ich habe Erdkunde studiert. Wenn ich heute studieren würde, hätte ich Mathematik studiert. Da muss man nicht ständig den Unterricht vorbereiten, weil es ist ja immer das Gleiche. Aber hier meine Mathematik, die hat sofort ist hier aufgegangen bei mir. Ich denke, hey, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, ich habe mir die verschiedenen Filme, die Ausschnitte, wenn man das eingibt bei YouTube, so die ganzen Videos, wo es um die Vermehrung der 5 die Speisung hier geht. Ich habe es mir nochmal angeguckt, wie die Filme es dargestellt haben. Und die Filme stellen es dar, indem Jesus diesen Korb nimmt, er hebt diesen Korb und dann legt er ihn auf den Boden und dann sind da mehr Fische drin und auch mehr Brot drin. Aber in meinem Kopf sind ja immer noch 20.000 Personen, die da sind. So, jetzt Achtung. Glaubt ihr, und das glaube ich nämlich nicht, wenn Jesus jetzt gebetet hätte und gedankt hätte, dann wäre er hier untergraben worden von Brot. Weil, wenn du 100 Gramm Brot pro Person rechnest, dann sind das 2000 Kilo Brot. Das jetzt hätte Jesus machen können, ja. Aber ich möchte heute hier den Gedanken vor Augen malen. Wo geschieht das Wunder, ist meine Frage. Wo geschieht das Wunder? Und das Wunder geschieht nämlich nicht beim Danken und hier bei der auf einmal explosionsartig, sondern aus meines Erachtens, das ist eine wichtige Lektion, das Wunder geschieht in den Austeilen. Jetzt denkt mal den Gedanke von Kana, dem Wein. Wer hat das Wunder erlebt damals? Das Brautpaar? Die haben das Ergebnis nur gesehen. Die Gäste? Auch nur das Ergebnis, dass er guter Wein war. Die Diener. Die Jesus gedient haben. Und hier ist ein ganz wichtiges Prinzip. Willst du Wunder in dein Leben erleben? Denn diene mit dem, was Jesus dir anvertraut hat. Hey, ganz einfach. Sie haben das, was sie hatten. Jesus hat ihm gegeben, sie haben es ausgeteilt und sie haben Wunder erlebt. Und das Ergebnis war sogar, dass noch was übrig war. Und so ist nämlich Jesus, er ist verschwenderisch gut. Wir bitten um eine Portion und alle, die mit Jesus unterwegs sind, wir wissen, Jesus gibt sogar noch mehr, als wir erwarten. Ist das nicht gut? Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Willst du Wunder, fang an, Jesus zu dienen mit dem, was er in deine Hand gelegt hat. Und wir kommen schon zum Schluss, aber ich möchte dir noch eine letzte Lektion, die für mich hier so großartig war. Es war ja wenig und unscheinbar gewesen, was dieser Junge hatte. Und ich dachte darüber nach, wer das Wunder getan hat, das ist der Schöpfer des Universums. Der hätte ja einfach das Wunder tun können. Und sie hätten alle genug Fastfood oder keine Ahnung was da. Das wäre ja für Jesus nicht unmöglich gewesen. Aber es scheint so, ich glaube hier etwas Wichtiges zu sehen, dass Gott daran interessiert ist, das Wenige, was wir haben, ganz viel Wunderpotenzial hat, dass er dich und mich mit den Wenigen, was wir haben, gebrauchen möchte, um den Unterschied in dieser Welt zu machen. Und hier sehen wir, Gott baut sein Reich meistens und sehr oft durch schwache, unvollkommen sind wir so, aber durch unvollkommene Menschen wie du und ich. Gott baut sein Reich in Bremen mit schwachen und unvollkommenen Menschen wie du und ich, in Rüdinghausen und auf der ganzen Welt. Aber er ist daran interessiert, dass wir das verstehen, dass das Wenige, was wir haben, dass wir das ihm zur Verfügung stellen. Mose hat gesagt, ich kann nicht, ich will nicht. Und Jesus hat ihm, oder Gott hat ihm, er traute sich nicht zu, er wollte auch nicht reden. Und Gott hat ihn gebraucht, um das Volk aus der Wüste zu führen. Ich denke an Gideon. Ja, er war nicht von einer bedeutenden Familie gewesen und Gott hat ihn gebraucht, um von den Midianiter zu befreien. Ich denke an David. Alle Söhne waren schon gerufen worden. Dann sagt der Papa, aber da gibt es noch einen kleinen Hirte, der ist da gerade hinten. Und das war aber David gewesen, unbedeutend. Und er ist derjenige, der den großen Krieger Goliath besiegt hat. Und dann ist Andreas. Ich muss immer Andreas angucken. Der bringt hier einen kleinen Knabe. Ach, Jesus, was ich habe, ist aber nur fünf Brot und zwei Fisch. Was kann ich für Jesus tun, fragst du dich vielleicht. Ich habe doch nur so wenig, ich kann doch gar nicht so viel. Ich möchte dir sagen, gib es ihm. Stell es ihm heute Morgen zur Verfügung. Ich möchte mit zwei Bibeltexte schließen. In 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27 und 28, und ihr könnt gerne kommen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe von der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und dann hat er im zweiten Brief, hat Paulus noch Folgendes geschrieben: Meine Kraft ist in den... Amen, lass uns das mal laut sagen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass uns aufstehen, liebe Gemeinde, wenn du kannst, wenn du möchtest. Ich möchte für uns beten. Halleluja.